SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. Im Februar ist die Neuwahl des Deutschen Bundestages. Heißt, wir sind eigentlich schon mitten im Wahlkampf. Auch die SPD, der fehlt aber noch das Spitzenpersonal dafür. Gleich unser erstes Thema. Die US-Regierung will an das digitale Machtmonopol von Google ran. Wie genau, auch das hören Sie gleich. Und wir sprechen mit unserem Wirtschaftsreporter Lars Ohlinger über die Transformation der saarländischen Stahlindustrie. Alles bis 13 Uhr in der SR Info Bilanz am Mittag.
SR Info.
In 3 Monaten steht die vorgezogene Bundestagswahl an. Mit der Ankündigung des Wahltages, der 23. Februar, begann somit im Grunde auch schon die ungewöhnlich kurze und mutmaßlich in den nächsten Wochen noch sehr intensive Phase des Wahlkampfes. Und auch wenn alle Parteien immer wieder betonen, dass der vor allem über und mit den Inhalten der jeweiligen Wahlprogramme geführt wird, den Wählerinnen und Wählern geht es auch um die Köpfe auf den Wahlplakaten. Wer da als Spitzenkandidat bei der SPD auftauchen wird, das ist noch nicht klar. Und seit Tagen wird darauf gewartet, dass es eine Ansage aus der Parteispitze heraus gibt, ob noch Bundeskanzler Olaf Scholz auch ein weiteres Mal für die SPD als Kanzlerkandidat antreten wird. Mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Torben Ostermann konnte ich kurz vor unserer Sendung über diese Hängepartie sprechen. Torben, alle schauen auf die SPD und warten auf eine Ansage zur Spitzenkandidatur. Und man hat das Gefühl, dass es genauso auch innerhalb der SPD aussieht. Alle gucken irgendwie von unten nach oben an die Spitze im Willy-Brandt-Haus und warten, dass da was kommt. Und die befragt werden in Interviews, die winden sich dann um eine deutliche Positionierung. Kannst du uns da einschätzen, warum das gerade so ist?
Ich glaube, es liegt daran, dass auch die Spitze noch nicht hundertprozentig weiß, wie sie irgendwie einen Ausweg findet aus dieser Situation. Es gibt gute Gründe, sich für die eine oder für die andere Richtung zu entscheiden. Es gibt gute Gründe, angesichts der Umfragewerte auf Boris Pistorius zu setzen. Aber ist das wirklich klug, jemanden einzusetzen, der wirklich, was Wirtschaftspolitik zum Beispiel angeht, sehr, sehr unerfahren ist in einem Wahlkampf, in dem Friedrich Merz, der Wirtschaftsmann der CDU, der Herausforderer ist und möglicherweise auch die Wirtschaft eins der dominierenden Themen. Also das sind alles Sachen, die damit reingezogen werden in diese Diskussion, und das macht es sehr, sehr schwierig, mal abgesehen von der Frage, wie man Olaf Scholz dazu bringt, zurückzuziehen.
Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der scheint innerhalb der Bevölkerung beliebter zu sein als Bundeskanzler Scholz. Da wäre es doch jetzt die einfachste Wahl zu sagen, wir nehmen dann den mit den besten Aussichten auf die meisten Stimmen. Oder ist das jetzt, wenn man parteipolitische Strategien dazu nimmt, dann wieder zu einfach gedacht?
Es ist auf der einen Seite total einleuchtend, dass man den beliebtesten Politiker mit Abstand des Landes auch an die Spitze setzt und sagt, mit dem gehen wir jetzt in den Wahlkampf. Auf der anderen Seite wird ja immer abgefragt, wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Boris Pistorius als Verteidigungsminister? So ein Kanzlerwahlkampf ist nochmal was ganz anderes. Mal abgesehen davon, was dann alles auch noch rauskommt, wo rumgewühlt wird, welche Fehler hat Pistorius vielleicht mal in der Vergangenheit gemacht. Das steht man nochmal ganz anders im Feuer. Und wie gesagt, Boris Pistorius wird vor allem mit innerer Sicherheit aus Niedersachsen, mit äußerer Sicherheit jetzt als Verteidigungsminister assoziiert. Und da trauen ihm die Leute eine Menge zu. Die Frage ist wirklich, ob er dann nicht ins Stolpern kommt, sobald er da mit Friedrich Merz über Themen diskutiert wie Mindestlohn oder die wirtschaftliche Unterstützung der Firmen hier im Land. Das ist alles mit einem gewissen Risiko behaftet und wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so eindeutig, wie wir es jetzt gerade sehen.
Jetzt ist das aber alles auch nicht wirklich gutes Marketing. Da bleibt ja aktuell mehr oder weniger hängen. Man wird sich in der SPD mal wieder nicht einig. Und das dürfte den SPDlerinnen und SPDlern in der Berliner Bubble ja eigentlich gar nicht gefallen. Zeigt sich da über die Einblicke und Kontakte, die ihr habt, ein aktuelles Stimmungsbild?
Ja, das ist ein sehr diffuses Stimmungsbild, wenn man mit den Abgeordneten spricht. Die haben natürlich alle Sorge, dass wenn die SPD am Ende mit 14-15% ins Ziel geht, dann wird sich diese Fraktion hier im Bundestag mindestens halbieren. Das sind alles Leute, die mögen ihre Arbeit, sind gerne hier, arbeiten gerne als Abgeordnete. Natürlich macht sich da langsam so ein bisschen Panik breit. Und wie gesagt, das Bild in der Fraktion ist ziemlich gespalten, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig hätte man natürlich den Moment nutzen können, nachdem Scholz Lindner rausgeschmissen hat. Da gab es ja sowas wie ein Momentum. Da war die Fraktion geschlossen hinter Scholz. Alle waren irgendwie erleichtert, dass die Ampel jetzt zu Ende ist, dass man jetzt in den Wahlkampf geht. Diesen Moment hat die Parteispitze verpasst und seitdem wird diskutiert und ja auch groß diskutiert, als Scholz gerade im Ausland war. Das ist alles nicht besonders gut gelaufen und da mehren sich jetzt auch die Stimmen, die auch der SPD-Spitze da schwere Vorwürfe machen und sagen, das hätte man besser machen können, das hätte man anders machen müssen.
Einschätzungen zur K-Frage, die die SPD weiterhin umtreibt, von unserem Berlin-Korrespondenten Torben Ostermann. Vom zähen Ringen und Winden innerhalb der SPD kommen wir zu einer nicht weniger schwierigen Baustelle, die nun aber abgeschlossen ist. Die neue Kommission der Europäischen Union steht. Nach vielen Zugeständnissen und Machtkämpfen hatten sich die Fraktionsspitzen im EU-Parlament auf das Personaltableau dann letzten Endes geeinigt. Ein unwürdiges Gezerre, sagt Thomas Spickhofen in seinem Kommentar.
Man steht ein bisschen ratlos, ja fassungslos davor. Was für ein elendes Gezerre. Von einer Sternstunde des Parlaments war vor den Anhörungen die Rede, von Demokratie in Aktion, von einer Prüfung, ob sich die Kandidatinnen und Kandidaten auch eignen für die neue EU-Kommission. Aber eine Woche lang ging es nicht mehr um die fachliche Eignung, nicht um persönliche Integrität und Verlässlichkeit des nominierten Personals. Eine Woche lang ging es nur noch um nackte Parteipolitik. Es war für einen einfachen Bürger nicht schön anzusehen, unwürdig. Die Sozialdemokraten wollten Raffaele Fitto nicht, den Mann von den Fratelli d'Italia, schon gar nicht als Vizepräsidenten. Aber dass es Fitto ist, das kann nur Italien bestimmen. Jedes Land hat das Recht, einen Kommissar zu entsenden und jedes Land hat das Recht, diesen Kandidaten selbst zu bestimmen. Und Vizepräsident? Spanien hat eine Vizepräsidentin, Frankreich auch einen Vizepräsidenten, Deutschland stellt sogar die Kommissionspräsidentin. Hätte man den Italienern sagen sollen, ihr nicht, ihr seid raus, das Land der römischen Verträge, ein Gründungsmitglied dessen, was wir heute EU nennen, das nach Bevölkerung drittstärkste Land der Union? Es war von vornherein klar, dass die Sozialdemokraten diese rote Linie, die Ablehnung Fittos, nicht bis zum Ende würden halten können. Nun mussten sie ihre Ansage wieder einkassieren, öffentlich sichtbar für alle. Eine Niederlage, eine Demütigung. Und die EVP, die Fraktion von CDU und CSU mit Manfred Weber an der Spitze, die hat das Gezerre zu einem reinen parteitaktischen Machtkampf gemacht. Sie testet die neuen Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament aus. Ja, sie hat neue Möglichkeiten jetzt. Sie kann Mehrheiten weit bis an den rechten Rand hin bilden, wann immer sie es politisch will. Das ist verlockend, klar. In den vergangenen Wochen hat es deshalb immer wieder Mehrheiten rechts der Mitte gegeben, teilweise bis ganz weit rechts mit der AfD und der EVP an Bord. Die EVP hat sich systematisch vorgetastet zu diesen Mehrheiten. Aber sie hätte ja auch eine Alternative und hatte sie von vornherein, denn es gibt ebenso eine Mehrheit in der Mitte und zwar mit EVP plus Sozialdemokraten plus Liberale plus Grüne. Das ist die Mehrheit, die im Juli Ursula von der Leyen in eine zweite Amtszeit als Kommissionschefin gehievt hat und mit der die EVP die nun begonnene Legislaturperiode hätte gestalten können. Sie hätte diese Alternative gehabt, aber sie hat sich ganz bewusst dagegen entschieden und setzt auf wechselnde Mehrheiten. Dass sie damit die Partner in der Mitte verprellt, ist kein Wunder. Es hätte eine Sternstunde der demokratischen Mitte, der Kompromissbereitschaft sein können. Geblieben sind Zweifel, Misstrauen und ein schaler Vorgeschmack auf das, was da noch kommen könnte.
Die Meinung von Thomas Spickhofen. Die US-Regierung unter Joe Biden und auch Vorgängerregierungen hatten die Riesenkonzerne des Silicon Valleys schon länger im Auge. Nicht unbedingt aufgrund eines fragwürdigen Verständnisses vom Thema Datenschutz oder nicht weniger problematischen Führungsstilen innerhalb dieser Unternehmen. Es geht um einen der Triggerpunkte US-amerikanischer Wirtschaftspolitik: Marktkonzentration und Monopole. Die US-Regierung soll die Justiz jetzt dazu aufgefordert haben, die Abspaltung des Internetbrowsers Chrome vom Konzern Google anzuordnen. Das berichten US-Medien und berufen sich auf die entsprechenden Gerichtsdokumente. Aus Washington dazu Nina Barth.
Die US-Regierung will, dass ein Bundesrichter in Washington Google dazu verurteilt, dass es seinen Chrome-Browser verkaufen muss. Und zwar, weil so verhindert werden soll, dass wieder ein illegales Monopol entsteht. Denn darum geht's. Schon im August hat das Bundesgericht nach der Klage des Justizministeriums geurteilt, dass Google mit seiner Suchmaschine ein Monopol betreibt und damit gegen das US-Kartellrecht verstößt. Google hat Smartphone-Herstellern jedes Jahr Milliarden Dollar bezahlt, damit die Google auf ihren Webbrowsern als Standardsuchmaschine voreinstellen. Nicht klar ist allerdings, ob es tatsächlich dazu kommt, dass Google Chrome verkaufen muss, denn bis das Gericht entscheidet, kann es Monate dauern und dann ist auch Donald Trump US-Präsident und seine Regierung könnte in dem Verfahren einen anderen Kurs fahren.
Und die Tech-Riesen an die Kandare nehmen, dafür ist die Europäische Union mittlerweile, ganz besonders in den USA, berühmt-berüchtigt. Prophylaktischer Verbraucherschutz wiegt in Europa eben immer noch deutlich schwerer als in den Vereinigten Staaten. Unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt hat mal zusammengefasst, wie die EU versucht, die Macht der Tech-Konzerne besser zu kontrollieren.
Die EU-Kommission gilt als härteste Regulierungsbehörde der Welt, wenn es um die digitalen Plattformen geht. Am Anfang stand die Idee, dass europäisches Recht auch in den unendlichen Weiten des Internet gelten soll. Am Ende stand DSA, eine Abkürzung für den Digital Service Act. Dieses Gesetz verpflichtet alle Tech-Riesen dafür zu sorgen, dass Meldungen und Posts mit illegalen Inhalten, mit Hassrede und Hetze schnell entfernt werden. Betroffen sind vor allem Meta und Google, TikTok und X, das frühere Twitter. Bei Verstößen gegen die EU-Vorgaben drohen den Plattformbetreibern empfindliche Strafen von bis zu 6% von ihrem gesamten jährlichen weltweiten Umsatz. Allein gegen die Plattform X hat die EU-Kommission mehrere Verfahren eingeleitet. Eines, weil rechtswidrige und zum Teil sogar terroristische Inhalte angezeigt werden und eines, weil Verbraucher nach Brüsseler Einschätzung regelmäßig in die Irre geführt werden durch die blauen Haken. Sie wecken den Eindruck, es handle sich um verifizierte Accounts, dienen in Wahrheit aber nur dazu, mehr Reichweite zu erzeugen. Das ist jedenfalls der Vorwurf der EU-Kommission gegen Besitzer und Betreiber Elon Musk. Der sieht die freie Meinungsäußerung beschnitten, spricht von Zensur und versieht EU-Kommissare auch schon mal mit dem F-Wort. Auch gegen Facebook läuft ein großes Verfahren. Seinem Besitzer Mark Zuckerberg wird vorgeworfen, dass er nichts Wirksames gegen die von Russland gesteuerten Werbeaccounts unternimmt, die mehr als 38 Millionen Facebook-Nutzer dann regelmäßig pro-russische Propaganda in die Timeline spült. Urteile stehen noch aus. Das Gesetz, mit dem die EU versucht, Auswüchse im Internet in den Griff zu bekommen, dieses Gesetz ist erst seit Februar 2024 in Kraft.
Grüner Stahl, also klimafreundlich produzierter Stahl. Darauf baut momentan ein Großteil der saarländischen Politik und Wirtschaft ihre Hoffnungen. Dillinger Saarstahl und auch das Land und die Bundesregierung stellen dafür voraussichtlich 4 Milliarden Euro bereit, 2,6 Milliarden von Bund und Land, und viel Zeit bleibt da auch nicht mehr. 2027 soll CO2-armer Stahl in großen Mengen produziert werden und bis 2030 soll durch den Einsatz von Wasserstoff der CO2-Ausstoß um 55% reduziert werden. Damit das alles gelingt, ist ein massiver Umbau der saarländischen Stahlindustrie notwendig, und SR-Wirtschaftsreporter Lars Ohlinger hat sich diesen Umbau für sein Feature Grüner Stahl und blauer Himmel genau angesehen und ist jetzt bei mir im Studio, um genau darüber zu sprechen. Hallo Lars.
Hallo.
Lars, wie ist denn der aktuelle Stand bei diesem Umbau?
Ja, so die ersten Bauarbeiten haben begonnen. Das zeigen wir auch in dem Film. Unter anderem wurde dort ein sogenanntes Fallwerk abgebaut. Das ist ein 180-Tonnen Megaobjekt gewesen bei Saarstahl. Das wurde abgerissen bzw. abgeschweißt, abgetrennt auch. Das hat mehrere Tage gedauert mit Spezialkränen. Ansonsten gerade die Infrastruktur hat auch begonnen. Die wurde aufgebaut bzw. saniert. Die richtigen konkreten Bauarbeiten jetzt für die Elektroöfen, aber auch gerade in Dillingen für die 141 Meter hohe DRI-Anlage, die ist also höher als alle Bauten, die wir bisher haben in der Hütte, die beginnen eigentlich erst im nächsten Jahr.
Was ist eine DRI-Anlage?
Ja, eine DRI-Anlage, das ist eine Direktreduktionsanlage, nennt man das. Da wird Eisenschwamm hergestellt und der ist wichtig, damit man in Zukunft nicht mehr mit Koks und Kohle arbeiten muss. Also der CO2-Emissionsbereich dort deutlich gesenkt werden kann. Da kommt ja dann auch Wasserstoff zum Einsatz. Aber diese DRI-Anlage, die braucht man. Die wird allerdings mit viel Strom betrieben, damit man die Elektroöfen dann wirklich richtig betreiben kann.
Das ist jetzt alles der technische Teil. Das Ganze muss ja auch bedient werden von Menschen. Was bedeutet dieser Umbau für die Beschäftigten in der Stahlindustrie?
Wir haben uns natürlich in dem Film auch mit den Beschäftigten unterhalten. Wir waren in Dillingen unterwegs. Wir waren aber zum Beispiel auch in einem Elektroofen in Frankreich unterwegs. Und dieses Werk gehört zum Beispiel zum Saarstahl und haben natürlich auch in Saarstahl uns unterhalten. Bei den Mitarbeitern, da schwankt es so ein bisschen hin und her. Ich glaube, in der älteren Generation, da ist man gespannt und hat auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber ist die Motivation doch ein bisschen, kann ich meinen Arbeitsplatz behalten? Da das ist auch nachzuvollziehen. Da sagt man aber, okay, die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Und wenn es Umbauten gibt und vielleicht ein Teil der Arbeitsplätze, es sollen allerdings nur wenige wegfallen, dann soll das sozialverträglich passieren. Bei den jüngeren Mitarbeitern, bei den Azubis zum Beispiel, ist das schon wieder ein anderes Bild. Da freut man sich drauf, dass das jetzt endlich losgeht, gerade auch bei den Ingenieuren, die sagen, das ist jetzt endlich mal so ein Schub, auf den wir schon jahrzehntelang gewartet haben, dass dann neue Industrieanlagen gebaut werden, dass das komplett umgebaut wird. Das ist ja ein ganz, ganz riesiges Projekt.
Wie wichtig ist es für die saarländische Wirtschaft, dass dieses Vorhaben am Ende dann auch gelingt?
Also direkt sind es ja 13.000 Arbeitsplätze, die bei Saarstahl und Dillinger dort dran hängen. Indirekt sind es ja 30.000 Arbeitsplätze hier im Saarland, wahrscheinlich sogar noch mehr. Das zeigt schon mal diese Komponente, und Stahl ist weiterhin ein wichtiges Standbein, auch wenn das weniger geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Für die saarländische Wirtschaft, die hängt dort quasi mit dran natürlich. Das merkt man auch gerade bei Saarstahl, ist es schwierig, die Situation. Gerade Autozulieferer sehen wir auch wieder. Also es ist ein Netzwerk, und wenn es der saarländischen Stahlwirtschaft gut geht, dann glaube ich, wird es auch den anderen weiten Bereichen der Wirtschaft ganz gut gehen.
Dann noch die wichtige letzte Frage: Wann kann man dein Feature wo sehen?
Das kann man heute Abend 20.15 Uhr im SR-Fernsehen sehen. Da kommt dann erstmal 30 Minuten der Film, und dann ist auch der Wirtschaftsminister Jürgen Barke noch da und jemand vom Stahlverband. Die Frau Otto wird auch Antworten dazu geben, natürlich, wie ist Stand der Dinge und wie geht es da vor allen Dingen auch weiter.
SR-Wirtschaftsreporter Lars Ohlinger im Gespräch zum Umbau der saarländischen Stahlindustrie. Und wie gerade gehört, gibt's dazu alles Wichtige heute Abend ab 20.15 Uhr im SR-Fernsehen. Damit ist es 12.46 Uhr in der SR-Infobilanz am Mittag auf SR-Kultur. Gleich geht's weiter mit der noch laufenden Weltklimakonferenz. Vorher die Nachrichten mit Peter Weizmann.
In der Ukraine ist am frühen Morgen landesweit Luft- und Raketenalarm ausgelöst worden. Eine staatliche Nachrichtenagentur meldete, dass unter anderem eine russische Hyperschallrakete im Gebiet Dnipropetrovsk eingeschlagen sei. Der örtliche Militärgouverneur sagte, ein Industriebetrieb in der Gebietshauptstadt Dnipro sei getroffen worden. Mehrere Feuer seien in der Stadt ausgebrochen. Später teilte die ukrainische Flugabwehr mit, dass Russland erstmals auch eine Interkontinentalrakete eingesetzt habe. Diese sei aus der Nähe des Kaspischen Meeres abgefeuert worden, rund 1000 Kilometer entfernt. Medienberichten zufolge erlaubt nun offenbar auch Großbritannien der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen gegen Russland. Dabei soll es sich um Storm Shadow Marschflugkörper handeln. Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind mindestens 22 Menschen getötet worden. Das hat der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mitgeteilt. Demnach wurde ein Haus in Gaza-Stadt getroffen. Israel hat sich noch nicht dazu geäußert. Gestern gab es bereits einen israelischen Angriff auf die syrische Stadt Palmyra. Dabei waren laut syrischen Angaben mindestens 36 Menschen getötet worden. Dabei soll es sich vor allem um Syrer handeln, die mit Iran-treuen Milizen verbündet seien. Die USA setzen sich für eine baldige Waffenruhe zwischen Israels Armee und der Hisbollah-Miliz im Libanon ein. Darüber wird laut Medien heute ein Vermittler der Regierung in Washington mit Israels Regierungschef Netanyahu und Außenminister Katz sprechen. Die USA schlagen nach libanesischen Angaben eine 60-tägige Kampfpause für Verhandlungen vor. Noch dauern die israelischen Angriffe im Libanon an. So hat die Luftwaffe erneut Ziele nahe der Mittelmeerküste im Süden des Nachbarlandes bombardiert. Wie Behörden vor Ort berichten, wurden 9 Menschen getötet. Im Tarifkonflikt bei Volkswagen hat die dritte Verhandlungsrunde begonnen. Die Gewerkschaften versuchen dabei, in die Offensive zu kommen und haben eigene Kürzungsvorschläge vorgelegt. Ihre geforderte Lohnerhöhung soll demnach ausgesetzt und das Geld in einen Fonds eingezahlt werden, mit dem dann angeschlagene Standorte unterstützt werden sollen. Kürzungen müsste es laut dem IG Metall-Verhandlungsführer aber bei allen geben, auch beim Management. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat drängen auf eine Lösung noch vor Weihnachten. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, drohen die Gewerkschaften mit massiven Streiks bei VW.
SR Info.
Die Verhandelnden auf der Weltklimakonferenz COP29 in Baku haben erste Entwürfe für ein Abschlusspapier vorgelegt. Zu allen Aspekten, die da auf dem Tisch liegen. Klimaschutz, Klimaanpassung, aber auch dem Hauptthema einer neuen Summe, auf die sich die Länder einigen, die ab 2026 an die Entwicklungsländer gehen soll. Damit die ihre Klimaschutzmaßnahmen und vor allem die notwendigen Anpassungen an die Klimawandelfolgen finanzieren können. Wirklich glücklich sind über diese Vorschläge aber so gut wie keine der Teilnehmer der Konferenz. Aus Baku berichtet Janina Schreiber.
Schlechte Stimmung in Baku. Bis tief in der Nacht haben die Verhandelnden über seitenlangen Dokumenten gebrütet. Doch die Bilanz am Morgen danach ist ernüchternd. Das macht der Vertreter Panamas, Juan Carlos Montero Gomez, am Donnerstagmorgen vor versammelter Presse mit fester Stimme deutlich.
Diese Texte sind ein Todesurteil für mein Volk. Wenn wir keine stärkeren Ziele formulieren, ist es ein weiterer Schritt in die Ausrottung. Das ist im Grunde ein Aufgeben und wir haben keine Zeit zum Aufgeben.
And we have no time to give up.
Im Fokus dieser Klimakonferenz in Baku stehen die Verhandlungen zu einem neuen Klimafinanzierungsziel. Also im besten Falle einer konkreten Summe Geld, die Industrieländer ab 2026 für Entwicklungsländer bereitstellen sollen, damit diese Klimaschutz und Anpassung umsetzen können. Doch genau daran fehlt es, an einer konkreten Summe. Stattdessen sagt Christoph Baals von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch:
Alles, wo es um die Zahlen und wie man dorthin kommt und diese Fragestellungen geht, stehen sich sehr extreme Positionen noch gegenüber.
1,3 Billionen US-Dollar jährlich. Diese Forderungen hatten die Entwicklungsländer bereits in der ersten Woche in Baku auf den Tisch gelegt. Die Organisation Oxfam schätzt, eine konkrete Summe werde erst in der letzten Nacht in Aserbaidschan im Text eingefügt. Gerüchte sagen, die Industrieländer zielten auf eine Zahl im unteren dreistelligen Milliardenbereich ab. Genau deshalb gibt sich Wopke Hoekstra, EU-Kommissar für Klimaschutz, pragmatisch.
Es tut mir leid, aber wir haben immer noch viel Arbeit vor uns.
Und genau diese Arbeit müsse nun der Kopf der Klimakonferenz in Baku in die Hand nehmen. Die Gastgeber Aserbaidschans seien gefragt, sagt David Rüfisch von Germanwatch.
Wir können nur hoffen, dass die Präsidentschaft das als Strategie hat und weiß, dass die Frage um die Zahl, um die Struktur und auch um die Frage der Geberbasis auf höchster Diplomatieebene gelöst werden muss.
Dennoch enthält der Text sowohl die Option, dass nur die Industriestaaten zahlen, als auch die Möglichkeit, dass weitere Länder wie China oder die Ölstaaten freiwillig mitmobilisieren. Zumindest kleine Lichtblicke gäbe es, so Rüfisch. Man sei klar, bis zum Jahr 2035 werde die neue Summe dann gelten. Und es sei klar, die Verursacher hoher Treibhausgasemissionen müssten mehr in die Pflicht genommen werden, mitzuzahlen.
Das ist etwas, was wir dringend brauchen, damit endlich auch die Verursacher der Klimakrise und vor allem die Öl- und Gasfirmen, die seit Jahren Rekordgewinne machen, dass die auch ihren Beitrag leisten.
Eigentlich soll die Konferenz am Freitag enden. Doch für einen schnellen Konsens kann Christoph Baals von Germanwatch keine Hoffnung machen. Dafür stünden sich die Extreme zu sehr gegenüber.
Jetzt fängt die eigentliche Verhandlung über die Substanz an. Das ist ziemlich spät in dem Prozess. Das heißt auch, dass der Prozess definitiv länger als Freitag gehen wird.
Ja, und die konkreten Auswirkungen der steigenden Temperaturen auf unserem Planeten machen sich auf dramatische Weise aktuell im südlichen Afrika bemerkbar. Das erlebt in diesem Jahr eine besonders schwere und ungewöhnlich lange Dürreperiode. 16 Millionen Menschen leiden unter Lebensmittelknappheit, Wassermangel und steigenden Preisen. Vor allem betroffen Frauen und Kinder. Die Hilfsorganisation CARE International schlägt Alarm und fordert mehr Unterstützung für die betroffenen Länder, berichtet Stefan Überbach.
Menschen hungern, Tiere verdursten, Ernten verdorren. So schlimm wie in diesem Jahr war es schon lange nicht mehr. In vielen Ländern des südlichen Afrika hat es seit Monaten nicht mehr geregnet, mit dramatischen Folgen. Die Hilfsorganisation CARE International geht davon aus, dass mehr als 16 Millionen Menschen zu wenig zu essen und zu trinken haben. Besonders betroffen sind Frauen und Kinder.
They will have limited access to assets.
Sie haben ohnehin schon einen schlechteren Zugang zu den Dingen, die man braucht. Sie verdienen wenig, können sich kaum etwas zu essen kaufen. Das macht sie einfach anfälliger und verletzlicher. Patrick Sikana, Care-Direktor für das südliche Afrika. Die Krise treibt die Lebensmittelpreise in die Höhe, sorgt für eine galoppierende Inflation und bedroht die Gesundheitsversorgung vor allem in den ländlichen Regionen. Denn sauberes Trinkwasser ist knapp, Krankheiten wie die Cholera breiten sich aus. Viele Menschen müssen ihr Hab und Gut verkaufen, um sich mit dem Nötigsten versorgen zu können. In so einer Krise greifen die Leute zu verzweifelten Mitteln. Sie tauschen das Wenige, was sie haben, gegen Lebensmittel ein, sogar ihre Tiere. Manche essen wilde Früchte, die stundenlang gekocht werden müssen, um das Gift aus ihnen herauszubekommen. Hilfsorganisationen versuchen, die notleidenden Gemeinden mit Geld und Lebensmitteln zu versorgen. Mehrere Länder, darunter Malawi und Sambia, haben schon vor Monaten den Notstand ausgerufen und die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. In Namibia und Simbabwe sind Wildtiere zum Abschuss freigegeben worden. Elefanten, Nilpferde, Antilopen und Büffel. Das Fleisch wollen die Behörden an die hungernde Bevölkerung verteilen. Care International hält das, vorsichtig gesagt, nicht für eine besonders gute Idee.
We hope that governments exercising restraint.
Wir hoffen, dass die Regierungen sich dabei zurückhalten. Das übermäßige Abschießen wilder Tiere verstößt gegen internationale Standards. Außerdem denken wir, dass es bessere Lösungen gibt als Verzweiflungstaten, wie Tiere zu töten, um Menschen zu ernähren. In den nächsten Tagen und Wochen könnte sich die Lage zumindest etwas verbessern. Die Regenzeit beginnt und für die meisten Regionen haben die Wetterexperten leicht überdurchschnittliche Niederschlagsmengen vorhergesagt. Allerdings birgt das auch Gefahren. Auf den ausgetrockneten Böden können die Wassermassen nicht versickern. Es drohen Überflutungen und weitere Ernteausfälle. Hilfsorganisationen wie Care International haben die Regierungen aufgefordert, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit so viel Wasser wie möglich sinnvoll genutzt werden kann und zum Beispiel die Wasserkraftwerke wegen der steigenden Flusspegel demnächst wieder mehr Strom produzieren. Insgesamt, sagt Care-Regionaldirektor Patrick Sikana, überwiegt nach Monaten einer extremen Krise im Moment die Hoffnung.
Overall, there's hope.
Wir schauen zum Ende der Sendung noch auf die Wetteraussichten. Es bleibt heute grau, dafür ist es meist trocken bei minus einem bis maximal plus 2 Grad. Morgen schieben sich dann immer wieder mal größere Wolken vor die Sonne. Es wird auch windig, dazu kommen Schnee, Schneeregen und Graupelschauer bei minus einem bis plus 3 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Florian Mayer. Jetzt die Kommentare der Auslandspresse und danach begrüßt Sie Gabi Sawasch zum SR-Kultur-Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Ein Thema in den Kommentaren der internationalen Medien ist die US-Erlaubnis für die Ukraine, weitreichende Waffen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet einzusetzen und die Lieferung von Antipersonenminen durch Washington. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert: In einem aufsehenerregenden Schritt erlauben die USA der Ukraine den Einsatz von Waffen gegen Ziele im Innern Russlands. Doch die Entscheidung kommt zu spät. In der Rückblende wird Bidens ewige Zögerlichkeit wohl als Wurzel des Scheiterns in Erinnerung bleiben. Eure Hilfe ist vergebens, wenn sie zu gering ist oder zu spät. Mit diesen Worten beschwor 1627 der Vertreter des britischen Königs Charles das Parlament, angesichts der Bedrohung im Dreißigjährigen Krieg keine Zeit bei der Aufrüstung zu verlieren. Too little, too late ist seither zum geflügelten Wort geworden. Es dürfte als unfreiwilliges Motto von Bidens Präsidentschaft und der westlichen Ukraine-Politik insgesamt in die Geschichte eingehen. Zur Reaktion des Kremls auf den Einsatz weitreichender westlicher Waffen durch die Ukraine heißt es in der britischen Zeitung The Guardian: Moskau hat mit Vergeltung für die Entscheidung der USA und Großbritanniens gedroht, die Verwendung ihrer Langstreckenraketen für Angriffe auf russisches Territorium zuzulassen, und zugleich gewarnt, dass dabei nichts ausgeschlossen werde. Anfang dieser Woche kündigte der Kreml eine formelle Änderung seiner Nukleardoktrin an, die ausdrücklich eine mögliche nukleare Antwort auf NATO-unterstützte Angriffe auf russischem Boden vorsieht. Doch trotz aller Drohungen haben die USA nach eigenen Angaben keine Anzeichen für ungewöhnliche Bewegungen in den russischen Atomwaffenlagern festgestellt, was darauf hindeutet, dass sich die physische Positionierung der taktischen Sprengköpfe nicht geändert hat. Die meisten Experten halten den Einsatz von Atomwaffen durch Russland vorerst für unwahrscheinlich, doch zugleich warnen sie vor Nachlässigkeit. Die russische Tageszeitung Kommersant schreibt: Der Schlag mit amerikanischen Raketen gegen russisches Territorium und die Unterzeichnung des Dekrets über die Politik der atomaren Eindämmung durch Russlands Präsident Putin haben in Washington scharfe Diskussionen hervorgerufen. Während Pentagon und Außenministerium erklärten, sie sähen die Gefahr eines neuen Weltkriegs nicht, beschuldigt das Team von Donald Trump die scheidende US-Administration der unkontrollierten Eskalation. Die Gegner der derzeitigen Regierung haben den Verdacht, dass alle neuen Schritte des amtierenden Präsidenten, der die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine genehmigt hat, darauf abzielen, der künftigen US-Administration die Möglichkeit zu nehmen, ihr Szenario zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine zu realisieren. Und zur Lieferung der Antipersonenminen meint die belgische Zeitung The Standard: In politischen und militärischen Kreisen hat die US-Minenlieferung kaum Aufsehen erregt. Sie wurde als geeignetes und notwendiges Mittel im gnadenlosen Kampf zwischen den beiden Ländern begrüßt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die USA erklärten, dass ihre Minen ausgeklügelter seien, sich mit der Zeit selbst deaktivieren und somit weniger unschuldige Opfer verursachen würden. Menschenrechtsorganisationen schaudern bei so viel Zynismus. Was ist der nächste Schritt? Bald werden wir wohl befürchten müssen, dass ein kriegführendes Land auf Nervengas zurückgreift. Das ist noch billiger. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.